Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat den bosnisch-serbischen Ex-General Mladic wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Mladic befehligte 1995 im Bosnienkrieg die Einheiten in Srebrenica, die 8000 muslimische Jungen und Männer ermordeten. Er ist laut Urteil auch verantwortlich für den jahrelangen Beschuss von Sarajevo mit 10.000 Toten.
Opfer und Angehörige warten in Srebrenica auf die Nachricht aus Den Haag. Lebenslänglich für Ratko Mladic. Für diese serbischen Männer in einer bosnischen Kleinstadt allerdings ist Mladic immer noch ein Held, den sie stolz auf ihren T-Shirts tragen. 22 Jahre zuvor, General Mladic 1995 in der Schutzzone Srebrenica. Zehntausende haben bei den UN-Blauhelmen Schutz gesucht. Vor der Kamera lässt Mladic Süßigkeiten verteilen. Aber dann werden Frauen und Kinder deportiert, Jungen und Männer abgesondert. 8000 werden ermordet. Das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch für die 4 Jahre dauernde Belagerung von Sarajevo war Mladic angeklagt. 10.000 Menschen starben. Mehr als 5 Jahre Verhandlung, fast 600 Zeugen. Und niemals zeigte Ratko Mladic Reue. Der Angeklagte kommandierte und kontrollierte die beteiligten Truppen während der Operation in Srebrenica. Die Handlungen des Angeklagten dienten der Begehung der Straftat. Also Völkermord, die Strafe lebenslänglich. Erleichterung bei den Angehörigen von Opfern, die zum Urteilsspruch nach Den Haag gereist sind. Ich wünsche Mladic, dass er ein langes und unglückliches Leben im Gefängnis hat. Er soll meinen Sohn, von dem ich nur 2 Knochen begraben konnte, in seinen Träumen sehen. Bis an das Ende seines Lebens. Bei aller Genugtuung über das heutige Urteil bleibt bei vielen Opfern auch Bitterkeit. Sie leiden noch immer. Die wenigsten aber haben materielle Entschädigungen erhalten. Die fordern sie von Regierungen und internationalen Organisationen.
Bundespräsident Steinmeier lotet in Berlin weiter aus, wie sich nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen eine Regierung bilden lässt. Die Möglichkeiten lauten Neuwahlen, Minderheitsregierung oder wieder eine große Koalition. Heute war CSU-Chef Seehofer beim Bundespräsidenten. Morgen will Steinmeier SPD-Chef Schulz treffen. Bei den Sozialdemokraten mehren sich die Stimmen, die Schulz vorwerfen, sich zu schnell auf die Option Neuwahlen festgelegt zu haben.
Es gibt Gesprächsbedarf bei der SPD. In der Fraktion grummelt es. Das kategorische Nein der Parteispitze zur Großen Koalition teilen längst nicht alle.
Am Ende geht es um die Inhalte, die uns Sozialdemokraten wichtig sind. Rente mit 63, Bürgerversicherung und sowas. Und deswegen muss man mit allen reden. Ob nachher am Ende eine Neuwahl steht, eine Tolerierung, eine GroKo oder irgendwas anderes, das weiß ich nicht. Aber der Prozess ist manchmal auch der Weg.
Einen Prozess der Erneuerung wollte die SPD eigentlich, und zwar in der Opposition. Jetzt stellen sich viele in der Partei die Frage, doch direkt oder indirekt mitregieren? Führende Sozialdemokraten bringen eine neue Variante ins Gespräch. Die SPD könne eine unionsgeführte Minderheitsregierung tolerieren. Hessen habe damit gute Erfahrungen.
Wir haben in der Zeit die Studiengebühren abgeschafft, weil man über Fraktionsgrenzen und jenseits von Koalitionsverträgen miteinander in der Sache diskutieren konnte.
Teile der niedersächsischen SPD fordern sogar offen Sondierungen mit der Union. Auch Bundespräsident Steinmeier erhöhte den Druck auf alle Parteien, Verantwortung zu übernehmen. Heute sprach der CSU-Chef bei ihm vor. Seine Partei hat klare Erwartungen.
Da ist eine Partei gefragt. Das ist die schmollende Partei Deutschlands, SPD. Die kann nämlich möglich machen, dass wir zu Gesprächen kommen für eine stabile Bundesregierung und eine Koalitionsfindung.
Manch SPDler betont, man wolle nicht Merkels Notnagel sein, könnte aber die Durchsetzung vieler SPD-Inhalte zur Bedingung für ein Bündnis machen. Morgen hat der Bundespräsident SPD-Chef Schulz geladen. Der sicherte heute eine konstruktive Rolle der Partei zu. Die Kritik ist offenbar angekommen. Die Debatte in der SPD zeigt, gerade der Wirtschaftsflügel der Partei dringt in jedem Fall auf Mitgestaltung.
Noch ist die alte Bundesregierung geschäftsführend im Amt und sie hat heute grünes Licht für eine Senkung des Rentenbeitrages gegeben. Danach soll der Satz Anfang kommenden Jahres um 0,1 Punkte auf 18,6% abgesenkt werden. Bei einem Bruttoverdienst von 3.000 Euro monatlich wäre das eine Entlastung von 1,50 Euro für die Arbeitnehmer. Jetzt muss noch der Bundesrat entscheiden, eine Zustimmung gilt aber als sicher.
Der Niedersächsische Landtag hat Stefan Weil als Ministerpräsident wiedergewählt. Bei der Abstimmung in Hannover erhielt der SPD-Politiker allerdings eine Stimme weniger, als seine Große Koalition Sitze hat. Stellvertretender Regierungschef ist der CDU-Landesvorsitzende Althusmann. Für Weil ist es die zweite Amtszeit. Bislang hatte er eine rot-grüne Koalition geführt.
Die CDU-Landesgeschäftsstelle in Mainz und die CDU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin sind heute durchsucht worden. Hintergrund sind Ermittlungen gegen den rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Bläser wegen des Verdachts der Untreue und des Verstoßes gegen das Parteiengesetz im Zusammenhang mit illegalen Spenden. Bläser war früher Schatzmeister des CDU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz und ist jetzt parlamentarischer Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium. Der Bundestag hob seine Immunität heute auf. Die 6 Syrer, die gestern bei einer Antiterror-Razzia festgenommen worden sind, befinden sich wieder auf freiem Fuß. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat sich der Vorwurf gegen die Festgenommenen nicht erhärtet. Die Männer wurden verdächtigt, Mitglieder der IS-Terrormiliz zu sein und einen Anschlag auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben. Die Bundesregierung will offenbar Kinder von deutschen Anhängern und Kämpfern der IS-Terrormiliz aus dem Irak zurückholen. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat sich das Auswärtige Amt um Ausreisegenehmigungen bemüht. Im Irak sollen mindestens 6 Kleinkinder gemeinsam mit ihren Müttern in sogenannten Verhörzentren und Gefängnissen untergebracht sein.
Wenige Stunden nach seiner Rückkehr in den Libanon ist Ministerpräsident Hariri vor die Presse getreten. Er kündigte an, vorerst doch im Amt zu bleiben und damit einer Bitte von Präsident Aoun nachzukommen. Gestern landete Hariri in Beirut, knapp 3 Wochen, nachdem er in Saudi-Arabien unter ungeklärten Umständen seinen Rücktritt angekündigt hatte. Das hatte zu einer politischen Krise im Libanon geführt.
Der US-Fahrdienstleiter Uber hat eingeräumt, dass dem Unternehmen Daten von 57 Millionen Nutzern und Fahrern gestohlen worden sind. Der Vorfall liegt ein Jahr zurück. Mit einem Schweigegeld an die Hacker soll das Unternehmen den Vorfall zu vertuschen versucht haben. Inwieweit deutsche Daten betroffen sind, ist unklar. Hierzulande dürfen Uber-Fahrer nicht ohne eine Beförderungslizenz unterwegs sein.
With Uber. Als Lifestyle-Produkt für Lässige bewirbt Fahrdienstanbieter Uber aus San Francisco seine App. Die Werbung verspricht, wir bewegen Menschen. Doch nun gerät der größte Konkurrent der Taxibranche erneut in die Schlagzeilen. Reporter von Bloomberg haben aufgedeckt, dass Uber Opfer eines massiven Datendiebstahls geworden ist und dies rund ein Jahr verschwiegen hat. Ende 2016 hatten 2 Hacker bei einem Angriff auf einen cloud-basierten Server Uber-Daten von weltweit 57 Millionen Kunden und 600.000 Fahrern erbeutet, vor allem Namen, Mailadressen und Mobiltelefonnummern. Doch anstatt zur Polizei und an die Öffentlichkeit zu gehen, soll das Unternehmen den Hackern $100.000 für die Löschung der Daten gezahlt haben, Uber-Kunden entsetzt. Von schlechten Nachrichten will man sofort erfahren, um Vorsichtsmaßnahmen treffen zu können. Wenn jemand meinen Account hackt, ändere ich vielleicht meine Mailadresse oder das Bankkonto. Uber versichert, Bankdaten wurden nicht gestohlen. In einer schriftlichen Stellungnahme räumt der erst seit August amtierende neue Firmenchef Dara Khosrowshahi aber ein, dass Uber den Datenraub verschwiegen hat. All dies hätte nicht passieren dürfen, schreibt er, aber man werde aus den Fehlern lernen. Genau das bezweifeln nun viele. Der Fahrdienstanbieter hatte schon früher versucht, Skandale zu vertuschen, etwa nach Berichten über sexistische Übergriffe im Konzern. Kritisiert wurde Uber auch wegen seiner aggressiven Expansionsstrategie und unfairen Arbeitsbedingungen.
Der Käuferschutz beim Online-Bezahldienst PayPal gilt nicht uneingeschränkt. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. In zwei Fällen hatte PayPal Käufern den Kaufpreis wegen Beanstandungen der Ware zurückerstattet. Die Verkäufer bestanden jedoch auf Bezahlung und klagten. Der BGH befand, dass eine solche gerichtliche Klärung grundsätzlich zulässig ist und nicht durch den PayPal-Käuferschutz ausgehebelt werden darf.
Es kann vielen gar nicht schnell genug gehen beim Einkauf im Internet. Deshalb nutzen in Deutschland fast 19 Millionen Menschen den Bezahldienst PayPal. Einfach, schnell und sicher soll das funktionieren. Denn schon in der Sekunde des Kaufs schreibt PayPal den Kaufpreis dem PayPal-Konto des Verkäufers gut. Erst danach wird das Geld vom Konto des Käufers abgebucht. Weil das Geld sofort beim Verkäufer ist, kann die Ware auch sofort verschickt werden. Kommt diese dann nicht beim Käufer an oder entspricht sie nicht der Beschreibung, greift der sogenannte PayPal-Käuferschutz. Das Geld wird vom Verkäufer zurückgebucht und dem Konto des Käufers wieder gutgeschrieben. Zum ersten Mal befasste sich nun der Bundesgerichtshof mit PayPal und dem Käuferschutz.
Der Streit dreht sich letztlich auch darum, welche Funktion überhaupt PayPal hat. Geht es darum, den Käufer umfassend abzusichern, dass die Sache für den Käufer endgültig erledigt ist? Oder geht es darum, dass nur eine vorläufige Regelung getroffen wird?
Die obersten Richter in Karlsruhe haben entschieden, das PayPal-Käuferschutzverfahren ist nicht endgültig. Gibt es Streit zwischen Verkäufer und Käufer, zum Beispiel über die Qualität der Ware, so bleibt der Weg vor ein Gericht möglich. Denn das Verfahren des Bezahldienstes ist qualitativ nicht vergleichbar mit einem Gerichtsverfahren. Auch wenn Käufer ihr Geld zunächst von PayPal zurückbekommen, ab jetzt muss ihnen klar sein, sie können trotzdem noch vom Verkäufer verklagt werden. Erst ein Gericht klärt dann endgültig, wer Recht hat.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zum PayPal-Urteil finden Sie in unserer Tagesschau-App. Der Schauspieler Dieter Bellmann ist tot. Er starb am Montag im Alter von 77 Jahren, wie heute bekannt wurde. Bellmann spielte fast 20 Jahre lang in der ARD-Ärzte-Serie In aller Freundschaft den Professor Simoni und wurde damit zum Publikumsliebling. Zuvor hatte er 3 Jahrzehnte lang zum Ensemble des Leipziger Schauspielhauses gehört.
Ein Arzt wie aus dem Bilderbuch. Professor Simoni aus der Sachsenklinik ist einfühlsam, geduldig, freundlich. Ein Millionenpublikum sah Dieter Bellmann wöchentlich in der ARD-Serie In aller Freundschaft, 19 Jahre lang.
Dieses Team hier auch in aller Freundschaft ist so toll, dass es mir weh tun würde, wenn ich einfach wegbliebe.
Eigentlich wollte der gebürtige Sachse Sportlehrer werden, aber er bewarb sich dann doch an der Theaterhochschule Leipzig. Dieter Bellmann spielte viel und vieles am Theater, arbeitete als Regisseur, Drehbuchautor und Synchronsprecher. Der Schauspieler war im Fernsehen im Polizeiruf 110 zu sehen, später auch im Tatort. Die Jahre in der Sachsenklinik aber prägten ihn und das Team.
Er war der Vater des Ganzen, so irgendwie, mit seiner dunklen Stimme und mit seiner Art. Er war schon sehr besonders, sehr authentisch und man konnte ihn immer beeindrucken mit Talent.
Was für Bellmann wichtig war, das war es auch für Professor Simoni.
Der Tod, Frau Marquardt, darf uns nicht im Griff haben. Hier in der Klinik schon gar nicht.
Nun ist der Schauspieler in seiner Wahlheimat Leipzig gestorben.
Der amerikanische Musiker und Schauspieler David Cassidy ist tot. Er starb im Alter von 67 Jahren in Florida. In der Rolle des Sängers Keith in der US-Serie Die Partridge-Familie begann seine Karriere. Erst mit dem Bekanntwerden seiner Demenzerkrankung vor wenigen Monaten trat er aus dem Rampenlicht. Hits wie I Think I Love You begleiteten Cassidy bis zu seinem Karriereende. Die Lottozahlen. 24, 28, 29, 32, 34, 48. Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 23. November.
Hoher Luftdruck und milde Luft aus Spanien bescheren uns einen teilweise sonnigen und ungewöhnlich milden Novembertag. Die Nacht verläuft vielerorts klar oder nur leicht bewölkt. Gegen morgen wird es im Nordwesten wolkiger. Am Tag in der Südosthälfte oft sonnig, von Nordrhein-Westfalen bis zur Nordsee auch dichtere Wolken und am Nachmittag einzelne Schauer. Dazu in der Nordwesthälfte windig, mit schweren Sturmböen an der Nordsee und auf den Bergen. Im Rheinland heute Nacht bis 10 Grad, im Südosten leichter Frost. Morgen 8 Grad im Bayerischen Wald bis 18 Grad im Breisgau. Am Freitag im Nordwesten regional längere Zeit Regen, Richtung Südosten überwiegend freundlich. Am Wochenende wechselhaftes und windiges Wetter. Da es deutlich kälter wird, fällt vor allem am Sonntag bis in tiefere Lagen Schnee.
Um 23.15 Uhr meldet Ingo Zamperoni sich mit diesen Tagesthemen. Doch noch GroKo, SPD streitet über Kurs bei Regierungsbildung und Sauklaue. Sollen Schüler überhaupt noch Schreibschrift lernen? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.